Moin! Oh, sind wir nicht Norddeutsche? Können wir das nicht besser? Moin! Ja, ja, geht doch, ne? Läuft. Ja, himmlische Verabredung. Mir ist aufgefallen, dass wir Menschen manchmal Schwierigkeiten haben, Verabredungen einzuhalten. Also, merke, es gibt so Leute in meinem Leben, ne? Du hast dich verabredet, aber das heißt nicht unbedingt, dass sie auch wirklich auftauchen. Das ist so gar nicht die Seite, die ich meine, aber wir Menschen, wir sind durchaus in der Lage, aus irgendwelchen Gründen am Ende unsere Verabredungen nicht einzuhalten. Wir kriegen es manchmal nicht hin, unser Leben so zu koordinieren, damit unsere Verabredungen auch wirklich funktionieren. So ein kleines Beispiel, als wir damals Theologie studiert haben, da sollten wir das erste Mal auf so eine Pastorenkonferenz fahren aus unserem Kirchenverband, wo alle Pastoren einmal im Jahr da sind. Und wir als Studenten, wir haben so alle mit Privatautos immer dahin gefahren und dachten uns, na, kann ja nicht schwer sein. Navi anschmeißen, Ort eingeben, wird schon laufen, ne? Nur unterwegs haben wir festgestellt, es gibt also zwei Orte in Deutschland mit dem Namen Willingen zum Beispiel. Und wir hätten nach Willingen im Sauerland gesollt, aber wir waren dann in einem ganz anderen Willingen und kamen dann hoffnungslos zu spät zu unserer Konferenz, weil wir halt gar nicht da waren in Deutschland, wo wir eigentlich hätten sein wollen. Okay, also unsere Verabredungen, die können schon mal missglücken. Und auch bei anderen Bereichen oder in anderen Bereichen merke ich, dass so Koordination immer gar nicht so leicht ist. Ich habe hier nochmal so eine kleine Nerfgun mitgenommen. Ich habe schon mal gerade versucht, als die Kollekte rumging, habe ich auch Thomas gezeigt, sagte mehr, aber hat nicht funktioniert. Er kennt mich zu gut, ja, er weiß, dass es freiwillig ist. Okay. Nein, aber ich habe gestern mit meinem Sohn, sind wir um unser Grundstück gerannt und haben uns gegenseitig mit den Nerf-Guns hier abgeschossen, so Schaumstoffpfeile drin. Und naja, man überlegt sich so alles Mögliche, wie man den Gegner jetzt, wie man dem auflauern kann und wie man ihn am Ende erwischt. Ich habe sogar auf der Garage dann gewartet, bis er vorbeigeht. Und es ist trotzdem nicht so leicht, das zu koordinieren, dass du ihn am Ende wirklich triffst. Ne? Du bist fehlbar und diese Waffe hier, ehrlich gesagt, ist jetzt auch kein Hochleistungspräzisions-Scharfschützengewehr, sondern es fliegt sehr, sehr unterschiedlich jedes Mal. Ja? Und die Pfeile sind ein bisschen krumm und ein bisschen kaputt und so. Du kannst Glück haben, es kann aber auch total schief gehen. So, das war das Erste, wo ich gestern gemerkt habe, ja, Koordination auf der menschlichen Ebene funktioniert gar nicht immer so einfach. Nur dass du zielst, bedeutet noch nicht, dass du auch triffst am Ende. Dann haben wir noch zwei andere Sachen gemacht. Wir haben gestern bei unserer Tochter versucht, so ein Fliegengitter von außen an so ein Dachfenster anzubauen, ja. Ich sag euch, war so genervt von diesem Ding, weißt du, so Bausätze mit billigem Material und dann irgendwie eine Anweisung von irgendeinem Ingenieur, die, glaube ich, nur andere Ingenieure verstehen können. Und ich dachte mir so, oh, nervt das, ja, dieses Ding da anzubauen. Am Ende, naja, war alles ein bisschen schief, weil unser Fenster wahrscheinlich auch schon schief war und so. Also Koordination ist nicht so leicht. Und ich sag's mal so, die Rezension auf Amazon hätte uns schon warnen sollen. Da stand in einer Rezension als Überschrift nur Endgegner. Das hätte uns, glaube ich, schon einen Hinweis geben sollen. Und dann habe ich abends, irgendwann so um 9, habe ich gedacht, ach komm, ich habe noch so ein altes iPhone und das wollte ich für wieder eines unserer Kinder fit machen, dachte ich mir, komm, jetzt wechselst du noch schnell das Display. Also noch nie gemacht, dachte mir, so ein Video und das Werkzeug, was ich bestellt hatte und dieses Display für 20 Euro, wie lange kann das dauern? Das Video war auch sehr ermutigend, sagten, ne, bei diesem iPhone ist es wirklich auch sehr leicht und geht sehr schnell. Naja, also so schnell ging es nicht, ne? Es war dann irgendwann Mitternacht, als ich fertig war und zwischendurch bin ich echt wahnsinnig geworden, weil allein die Schrauben so klein sind. Und ich bin kurzsichtig, aber dann liegt das Ding vor dir und du kannst nicht mehr durch deine Brille gucken, sondern du musst immer als Brillenträger, kennst du das, ne? Du guckst dir so an der Brille vorbei, damit du das sehen kannst und ich sehe dann gar nichts mehr, ne? Ich sehe das vielleicht, dass da Schrauben sind, aber wo ich da rein muss mit diesem klitzekleinen Schraubendreher, wow! Ich musste zwischendurch dann Juli holen, die sieht ein bisschen mehr als ich. Und am Ende haben wir es geschafft. Also Koordination auf menschlich kann herausfordernd sein. Und heute möchte ich darüber reden, dass Gott genial darin ist, Dinge zu koordinieren. Dass es himmlische Verabredungen gibt, die von Ewigkeit her geplant sind und die am Ende immer klappen, weil Gott, das Mastermind des Universums, dahinter steckt. Und da lesen wir mal die ersten Verse, Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 28. Da heißt es, ein Engel des Herrn forderte Philippus auf, geh in Richtung Süden, und zwar auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und nur selten genutzt wird. Philippus machte sich sofort auf den Weg. Okay, der erste Gedanke, den ich heute Morgen predigen möchte, lautet, es ist gut, Gott zu folgen. Das siehst du schon bei Philippus. Philippus hört was, okay, auch sehr klar hört er was. Irgendein Engel spricht mit ihm. Und was macht Philippus als Reaktion? Er gehorcht. Und lass mich dir das sagen, das ist so das Einmaleins von Glauben und von Nachfolge, dass Gott etwas sagt und wir folgen. Das ist so wichtig, auch in der Zeit, wo wir eigentlich immer selbstbestimmt leben wollen, kann ich dir sagen, Glaube ist gleich nicht mehr selbstbestimmt leben. Glaube ist gleich gottbestimmt leben. Ich finde das wichtig und auch fair für alle, die vielleicht auf der Suche sind, dass man das so klar sagt. Ne? Glaube bedeutet, dass ich weiß, Gott weiß es besser. Und ich habe jetzt mit jemandem so ein seelsorgerliches Gespräch geführt und habe ich immer so gemerkt, der versteht Glaube so, dass Glaube so eine innere Überzeugung nur ist. So etwas, was ich für wahr halte, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass mein Leben jetzt auch irgendwie anders wird. Und da habe ich ihm gesagt, hey, das bedeutet Glaube gar nicht. Das meint Jesus nie, wenn er von Glauben spricht. Das meint das Neue Testament nie, wenn er von Glauben spricht, sondern Glaube ist eigentlich gleich Nachfolge. Und hier sehen wir das bei Philippus, der hatte das drauf. Hey, Gott redet und ich gehe. Und das dürfen wir wissen. Wenn Gott klar zu uns redet, so innerlich, weil du eine innere Gewissheit über was bekommst, Gott gibt dir einen Impuls, ruf die Person an, sprich mit der, hilf jemandem, keine Ahnung, hey, tu es. Das ist auch die beste Möglichkeit, um weitere Aufgaben und so Dienste von Gott anvertraut zu bekommen. Und genauso darf ich dir auch sagen, du musst nicht warten, bis ein Engel zu dir redet. Es gibt auch die Bibel. Kannst du mir nochmal die Bibel aus meinem Koffer geben? Ich habe sie vergessen. Und da darf ich dir sagen, da musst du dann nicht fragen, oh, gibt es noch irgendwie einen Engel, der mir auch sagt, dass ich das wirklich machen soll, was Jesus sagt oder was Paulus sagt oder sonst irgendwie, sondern nein, du darfst direkt sagen, hey, das ist Gottes Wort vom Heiligen Geist inspiriert, ich tue es. Okay, das ist so ein Tipp für dein Glaubensleben ganz an der Basis. Und ich finde das so genial, Philippus, der hörte etwas und der ging und das obwohl der nicht gerade faul in der Ecke rumsaß in dem Moment, wo Gott ihn anspricht, sondern der hatte eigentlich einen echt großen, gewaltigen Job. Der hat den richtigen Dienst von Gott bekommen. Und ich finde es interessant, wie es sozusagen bei Philippus dazu gekommen ist. Denn das ist so nicht so gewesen, dass die Engel im Himmel zu Gott gesagt haben, hey Herr, wir haben da noch einen, der sitzt so faul in der Ecke rum, der tut gar nichts. Weiß ich nicht. Sondern Philippus, der war on fire für Gott. Der war on fire für Jesus. Wir sehen das zum Beispiel in Apostelgeschichte 6, Vers 3. Da lesen wir Folgendes über Philippus. Darum, liebe Brüder und Schwestern, heißt es, sucht in der Gemeinde nach 7 Männer mit gutem Ruf, das ist das Erste, die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen und sich durch ihre Weisheit auszeichnend. Ihnen werden wir diese Aufgabe anvertrauen. Also damals hat die erste Kirche jemanden gesucht, der sozusagen die Jerusalemer Tafel ins Leben gerufen hat. Also die hatten eine Menge Witwen in ihrer Gemeinde und ein paar von denen kamen zu kurz. Und jetzt haben sie Leute gesucht, die sich um diese Witwen kümmern, dass die versorgt sind, dass die Essen bekommen. Und das war ein bisschen ein heikler Job, weil die waren aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und da gab es so ein bisschen Eifersucht und Neid und so. Und jetzt brauchte man Männer, die weise waren, aber die auch vom Heiligen Geist erfüllt waren, die diesen Job übernehmen konnten. Und wir sehen schon hier, Philippus war einer davon. Er war dadurch auffällig, dass in seinem Leben der Glaube lebendig war, dass Jesus wirklich da sichtbar war, dass der Heilige Geist dort sichtbar war. Und so geht es irgendwie weiter. Wir lesen dann in Apostelgeschichte am Anfang von Kapitel 8, in den Versen 4 bis 8, Da heißt es, die aus Jerusalem geflohenen Gläubigen, da war übrigens der Paulus, der war noch kein Christ zu der Zeit, der hat die Gemeinde verfolgt, deswegen waren die alle auf der Flucht. Und jetzt heißt es hier, die aus Jerusalem geflohenen verkündeten überall die rettende Botschaft von Jesus. Einer von ihnen war, was denkt ihr? Philippus. Er kam in eine Stadt in Samarien und verkündete den Menschen dort, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist. Die Einwohner hörten ihm aufmerksam zu. Alle waren beeindruckt von seinen Worten und von den Wundern, die er wirkte. Böse Geister wurden ausgetrieben und verließen mit lautem Geschrei ihre Opfer. Es wurden auch viele Menschen geheilt, die gelähmt waren oder andere körperliche Gebrechen hatten. Darüber herrschte große Freude in der ganzen Stadt. Also Philippus, der war gerade voll dabei. Und Gott hat dem gerade richtig Gnade geschenkt. Der hat richtig was bewegt für Gott, ja. Hunderte von Menschen haben seine Predigten gehört. Zig sind zum Glauben gekommen. Menschen wurden geheilt. Es ging richtig was ab. Und übrigens hier, wir hatten nirgendwo gelesen zwischen Apostelgeschichte 6 und Apostelgeschichte 8, dass irgendwie Gott Philippus zum Predigen berufen hätte. Das war dem völlig egal. Der kam in eine Stadt, die Leute kannten Jesus nicht, es gab keinen Prediger, also bin ich der Prediger. Ich glaube, das ist so ein Kennzeichen auch von Menschen, in denen der Heilige Geist lebt, dass wir sagen, hey, Petrus und Johannes sagen das mal am Anfang, Apostelgeschichte 4, glaube ich, wir können ja nicht schweigen von dem, was wir gehört haben. Und so war es mit Philippus auch. Also wir merken irgendwie, Philippus war auf dem Weg, der war in Bewegung und deswegen konnte Gott ihm auch immer wieder neue Aufträge geben. Und das möchte ich dir auch sagen, wenn du jemand sein möchtest, der von Gott gebraucht wird, dann sei in Bewegung, setz die Dinge um, die Gott dir schon gezeigt hat, sei in diesen Dingen treu und dann wird Gott dir auch neue Dinge schenken. Jetzt in diesem Moment finde ich das spannend. Philippus, der ist gerade der Chefprediger einer Erweckung, ein richtig geistlicher Aufbruch da in Samarien. Und dann sagt Gott zu ihm, okay, jetzt Philippus, komm da weg. Ja, aber Herr, da sind auch noch so viele Leute, mit denen ich ein seelsorgerliches Gespräch führen muss, denen ich die Grundlagen des Glaubens erklären muss. Ich kann dich doch jetzt hier nicht alleine lassen. Und Gott sagt, doch, wenn ich sage, dann kannst du. Und Philippus diskutiert nicht, er geht. Und ich finde es interessant, das wird dann ja nicht so, dass er weiterhin zu 1000 Leuten sprechen kann, sondern wir werden gleich merken, er wird zu einer Person gesandt. Und das ist auch etwas Interessantes, da reden wir später noch kurz drüber. Was sind so Prinzipien, die wir bis hierher schon mal mitnehmen können? Erstens, nur wer den nächsten Glaubensschritt geht, als Nachfolger von Jesus, der kann auch den übernächsten gehen. Ganz simpler Punkt, oder? Nur wenn du den nächsten Glaubensschritt gehst, kannst du auch den übernächsten gehen. Deswegen möchte ich dich ermutigen, die Impulse Gottes in deinem Leben umzusetzen. Ja? Es wird nicht jedes Mal so klar sein, wie wenn ein Engel zu dir spricht. Deswegen ist es gut, sich auch mit Leuten zu beraten und nicht gleich das Land zu verlassen oder sonst irgendwas zu machen. Aber wenn du Gewissheit bekommen hast, just do it, okay? Halt dich an Nike. Just do it. Das ist das Erste. Nur wer den nächsten Glaubensschritt geht, kann den übernächsten gehen. Und das zweite Prinzip, was wir mitnehmen, das hat schon Jesus gesagt, wer im Kleinen treu ist, den wird Gott auch über Großes setzen. Und das ist doch schon interessant, oder? Philippus hatte diese starke Aufgabe von Gott in Samaria bekommen, dass eine ganze Stadt, nachdem er da gepredigt hat, voller Freude war. Und Freude steht in der Apostelgeschichte immer dafür, dass der Heilige Geist dort gegenwärtig war. Dass dort wirklich übernatürlich etwas passiert ist. Und plötzlich holt Gott ihn raus. Er holt ihn an einen Ort, der erstmal weit weg war. Ich habe da eine Karte mitgebracht. Ich weiß nicht, ob wir schon wieder einsatzfähig sind. Beim Beamer da hinten, da hätte ich jetzt gern die Karte gesehen, sonst erkläre ich das auch so. Okay, keine Ahnung, ob da jemand ist. Ja, okay, klappt nicht. Okay, wir haben technische Probleme, wir haben viele Probleme heute, aber Gott ist gut. Also, jetzt musst du dir vorstellen, ja, da ist irgendwo im relativen Süden von Israel, ist da Jerusalem und dann 50 Kilometer nördlich ist Sebaste in Samaria, so eine wichtige Stadt dort in dieser Gegend. Und dort war Philippus vermutlich gerade. Da haben wir es, genau. Und er Und jetzt hört er von Gott, geh auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Das heißt, er muss erstmal von Sebaste über Jerusalem 50 Kilometer und dann auf diese Straße zwischen Jerusalem und nach Gaza mindestens nochmal 40 Kilometer. Das heißt, er ist 90 Kilometer erstmal unterwegs. Das ist schon gut, ne? Was würdest du tun, wenn Gott zu dir redet? Erstmal 90 Kilometer zu Fuß gehen und hoffen, dass dort wirklich eine Aufgabe auf dich wartet, oder? Aber Philippus tut es. Und es ist doch krass, oder? Aus einer relativ großen Stadt, wo er eine relativ große Aufgabe hat, muss er an einen Ort, der weit weg ist und der eigentlich so ein Lost Place ist, wo nichts los ist, und hoffen, dass da irgendwas auf ihn wartet. Und er weiß nicht mal was. Gott sagt ihm am Ende nur, geh dahin. Er sagt ihm nicht, da wirst du jemanden treffen, da wird dies und das sein, es ist einfach nur, geh dahin. Finde ich doch erstaunlich, oder? Und die Folge ist, dass er einen der höchsten Beamten des nubischen Königreichs zum Glauben führen kann. Wir werden das gleich noch sehen. Und dass er dann Star Wars-mäßig sogar weggebeamt wird, auf eine übernatürliche Art und Weise. Wir lesen das in Vers 39, wir springen schon mal ans Ende von dieser Geschichte, den Rest werden wir gleich noch lesen. Da heißt es, nachdem sie aus dem Wasser gestiegen waren, weil sich dann plötzlich eine Person da taufen ließ, wurde Philippus vom Geist des Herrn an einen anderen Ort versetzt. Und dann heißt es, Philippus wurde danach in Aschdod gesehen. Von da aus zog er nach Caesarea und verkündete auf dem Weg dorthin in allen Städten die rettende Botschaft von Jesus. Das ist erstaunlich. Philippus ist einfach in den Dingen treu, die Gott ihm so vor die Nase gesetzt hat. Dann gibt Gott ihm einen Auftrag, der sieht erstmal, weiß nicht, sehr unscheinbar aus, aber im Grunde kommt das Evangelium, die Botschaft von Jesus durch ihn nach Afrika, was etwas Gewaltiges ist. Und dann hat Philippus scheinbar keinen konkreten Auftrag, aber er predigt sich dann so an der Küste von Jerusalem, von Israel entlang nach Caesarea. Und interessanterweise, er predigt auf diesem Weg auch in Städten, in denen ein Kapitel später Petrus zu Gast ist und wo dann schon Gläubige sind. Und dort wird Petrus dann einen Menschen heilen, er wird jemanden von den Toten auferwecken. Aber die Wahrheit ist, dass es dort nur Gläubige gab, weil Philippus schon da war. Also wir sehen das im Leben von Philippus, oder? Wie gut das ist, einen Schritt nach dem anderen zu gehen, den Gott einführt. Und wir sehen auch, welche Definition von Erfolg wir brauchen. Weißt du, Erfolg für uns als Nachfolger von Jesus heißt einfach, das zu tun, was Gott zu uns sagt. Egal wie groß die Bühne ist, egal ob wir in einer Erweckung vor Hunderten von Leuten predigen oder in einer Kutsche einer Person das Evangelium erklären. Das spielt keine Rolle. Erfolgreich für uns als Nachfolger ist, wenn wir das umsetzen, was Jesus uns zeigt. Das ist unsere neue Definition von dem, was wichtig, von dem, was gut ist. Okay, wie können wir das anwenden? Einmal will ich die Anwendung dir für Christen sagen. Erstens, geh den nächsten Schritt, den Gott dir zeigt, damit du auch den übernächsten gehen kannst, damit du dahin kommen kannst, wo Gott mittel- und langfristig auch mit dir hin will. Und übrigens, wir sehen in der ganzen Bibel, auch in meinem eigenen Leben könnte ich dir vieles davon zeigen, dass es nicht immer so läuft wie bei Philippus, dass du das Gefühl hast, boah, okay, es ist immer nur gut. Immer nur erfolgreich, ja. Erstmal kriege ich das hin, die Witwen zu versorgen, dann schaffe ich es, eine ganze Stadt zu bekehren, dann werde ich diesen Minister dort zu Jesus führen, dann predige ich in allen möglichen Städten, wo Leute zum Glauben kommen, dann habe ich noch eine tolle Familie irgendwann, weil das erfahren wir auch, 20 Jahre später heißt es, Philippus predigte immer noch und er hatte 4 Töchter, die von Gott begabt waren, prophetisch zu reden. Ja, ich weiß, dass es nicht immer so läuft, aber die Wahrheit ist, dass es garantiert nicht so läuft, wenn du nicht den nächsten Schritt gehst. Verstehst du? Am Ende dürfen wir Gott überlassen, wie er uns führt. Und ich weiß, dass zur Nachfolge auch Niederlagen gehören, auch Fragen gehören, Zweifel gehören, Dinge gehören, wo du Gott nicht verstehst. Aber eins ist klar, wenn du den nächsten Schritt nicht gehst, verpasst du auf jeden Fall das, was Gott mit dir tun möchte. Und deswegen will ich dich dazu ermutigen, geh den nächsten Schritt. Das zweite, sei im Kleinen treu. Und ich möchte das mal so deutlich sagen, im Kleinen treu zu sein, heißt nicht, es mit zusammengebissenen Zähnen zu machen, sondern im Kleinen treu zu sein, heißt es gerne und leidenschaftlich zu machen. Es auch so gut zu machen, wie du es kannst. Das möchte ich dir sagen. Hey, sag mir nicht oder sag nicht zu Gott, Herr, wenn du mir eines Tages eine ganze Stadt gibst, dann werde ich leidenschaftlich predigen. Hey, wenn Gott dir heute eine Person gibt, dann tu es mit Leidenschaft, tu es mit Liebe. Wenn Gott dir einen kleinen Dienst anvertraut, tu es mit Sorgfalt, weil es Gott wert ist. Es geht nicht um die Aufgabe, es geht um den Gott, dem du dienst. Und drittens, lass dich auch über Größeres setzen. Wenn Gott dir Möglichkeiten gibt, die wirklich seine Möglichkeiten sind, dann lass dich von Gott da rübersetzen. Ich habe das oft auch festgestellt, wenn dann so die Anfragen kamen, auch für mich so im nächsten Schritt, willst du hier noch Verantwortung übernehmen, möchtest du das tun, dass ich dann meistens dachte, oh nee, ich weiß nicht, ist mir die Nummer zu groß, keine Ahnung, fühle mich noch zu jung oder was auch immer. Aber das ist auch wichtig, wenn Gott dir eine Tür öffnet, dann frag nicht danach, wie alt du bist, wie begabt du bist. Es ist wichtig, einfach zu gehen und das zu tun. Und das habe ich heute Morgen im Vorgebet gesagt. Wir dürfen nicht darauf warten, bis wir die klügsten Personen im Raum sind, bis wir die begabtesten Personen im Raum sind, sondern wir dürfen darauf warten, bis Gott sagt, das ist dein Ding. Und dann ist es unser Ding und dann hat Gott genug, um daraus etwas Großartiges zu machen. Ich möchte noch eine Anwendung mitgeben für Menschen, die noch auf der Suche nach Jesus sind. Keine Ahnung, ob solche Leute heute hier sind oder sich das im Livestream anhören wollen, aber wir wollen immer diesen Doppelfokus haben in unserer Kirche. Und ich möchte dir nur eins sagen, vielleicht ist dieses schöne und auch gefüllte Leben, was du führst, ja noch nicht das Abenteuer, was dein Schöpfer für dich geplant hat. Guck mal, wir sehen das hier bei einem Christen, der war da in Samarien und hätte sagen können, ist doch Hammer hier. Läuft super. Ich habe viele Menschen, zu denen ich sprechen darf, habe eine große Verantwortung. Ist doch genial. Aber Gott hatte noch mehr Abenteuer für ihn. Er hatte diesen Minister für ihn. Er hatte diese anderen Städte noch für ihn. Und ich möchte dir das sagen, wenn du noch gar nicht mit Jesus unterwegs bist und denkst, boah, mein Leben ist schön und du hast noch alle möglichen Ziele, ein Haus bauen, Urlaube machen, Karriere machen. Ich glaube, es gibt noch etwas Besseres. Das wirkliche Abenteuer ist das Leben, wo du Jesus, deinem Schöpfer, die Tür öffnest und mit ihm unterwegs bist. Da werden dir manchmal die Knie schlottern vor den Aufgaben, die er dir zutraut, aber das ist das Leben, das du am Ende deines Lebens nicht bereuen wirst, das will ich dir sagen. Okay, ein zweiter Gedanke, es ist immer jemand auf der Suche. Wir lesen mal diese Geschichte weiter. Zur selben Zeit war auf dieser Straße, wo jetzt Gott den Philippus hingeschickt hatte, auch ein Mann aus Äthiopien. Hier muss ich kurz erklären, klingt blöd, aber Äthiopien ist nicht Äthiopien. Also Landesbezeichnungen ändern sich im Verlaufe der Geschichte. Ja, das ist oft so gewesen. Und Äthiopien hier war eigentlich das, was heute der Sudan ist. Teile von Ägypten, glaube ich, auch. Und das war damals eigentlich das, was man auch nannte, das Königreich Nubien. Okay, ziemlich großes Reich. Und es wurde manchmal Äthiopien genannt, manchmal Nubien genannt. Okay, und dort hat tatsächlich die praktische Herrschaft hat eine Königin inne gehabt. Das war immer die Königsmutter. Der König, der war sowas von transzendent, der war so göttlich. Der durfte sich nicht mit so bodenständigen Arbeiten abgeben. Der hat in seinem Whirlpool rumgebadet und hat sich auch nicht vollgefressen. Keine Ahnung, viele Frauen gehabt wahrscheinlich. Und wirklich regiert hat die Mutter. Ich glaube, das war auch oft so, aber das ist ein anderes Thema. Ne? Egal. Okay, der war also mit seinem Wagen, seiner Kutsche unterwegs. Er war ein Hofbeamter der Königin von Äthiopien, also dieser Königin Mutter, die den Titel Kandake führte. Er war ein Eunuch, schnippschnapp, okay, der ihr Vermögen verwaltete. Das war also eigentlich der Finanzminister. Eben kehrte er von Jerusalem zurück, wo er als Pilger im Tempel Gott angebetet hatte. Während der Fahrt las er im Buch des Propheten Jesaja. Also in Wirklichkeit der Schriftrolle des Propheten Jesaja. Ne? Gar nicht so einfach, in der Schriftrolle zu lesen, während du in einer Kutsche auf den staubigen Straßen Israels unterwegs bist. Okay, wir lesen weiter. Da sprach der Heilige Geist zu Philippus: Geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Und Philippus macht, was er immer macht, ist gehorsam. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Äthiopier: Verstehst du eigentlich, was du da liest? Nein, erwiderte der Mann. Wie soll ich das denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Freunde, dieser nubische Finanzminister war wirklich auf der Suche. Der war offensichtlich kein Jude von Geburt, aber er war so ein Gottesfürchtiger, der glaubte offensichtlich an den Gott Israels. Und zwar nicht so, nicht nur so ein bisschen, nicht nur irgendwie aus Tradition, sondern total ernsthaft. Woran erkennen wir das? Erstens, der war wohl auch für das Pfingstfest, für das Shavuot, ja, das Erntedankfest, das hebräische Erntedankfest, jüdische Erntedankfest, extra nach Jerusalem gekommen. Und wenn jetzt schon hier für Philippus, das ein weiter Weg war von Samaria auf diese Straße, dann war das ein gewaltiger Weg, ja, für diesen Eunuchen aus Nubien, dem heutigen Sudan, über Ägypten, nach Israel und dann wieder zurück. Also der hatte sich das richtig was kosten lassen, Zeit, Geld, und so eine Reise war jetzt auch nicht gerade mit einer vollgefederten S-Klasse, sondern das war schon rumpelig, ja. Das war eine richtige Strapaze. Und außerdem war er nicht nur ein paar Tage geblieben, sondern für Wochen, sonst wäre er zu dieser Zeit nicht erst auf dem Weg nach Hause gewesen. Also seine Chefin, die Königin von Nubien, die musste eine hohe Meinung von ihm gehabt haben, dass er überhaupt so lange Urlaub bekommen hat. So, und der wollte offensichtlich nicht nur irgendwie eine spirituelle Erfahrung machen, so eine schöne Pilgerreise, irgendwas fühlen. Nein, der suchte etwas Bleibendes, etwas Lebensveränderndes. Und deswegen hatte er sich in Jerusalem für viel Geld eine Schriftrolle besorgt. Und mit der Bibel ist es ja immer so eine Sache, ne? Du kannst dir eine schöne Bibel besorgen und kannst sie zu Hause in deinen Bücherschrank stellen, ne? Und sagen, ja, vielleicht lese ich eines Tages mal da drin. Aber so war der nicht, ja. Der konnte es nicht abwarten, bis er zu Hause war. Schon auf der Fahrt in seiner rumpeligen Kutsche auf der staubigen Straße las der wie ein Weltmeister. Und der hat offensichtlich auch so laut gelesen, dass Philippus verstehen konnte, was der las. Also laut haben die eigentlich damals immer gelesen. Aber der hat so laut gelesen, dass Philippus das gut verstehen konnte, was der genau las. Ich vermute, einige Ausleger sagen das auch, dass er das vielleicht so laut vorgelesen hat, dass sein Kutscher das vorne auch verstanden hat und möglicherweise mit dem darüber diskutiert hat, weil er eben nicht so richtig wusste, was er damit anfangen soll. Also der war wirklich auf der Suche. Und das Beste ist Folgendes: Er hat nichts verstanden und trotzdem weitergelesen. Wie viele Christen kenne ich, die mir sagen, nur Bibel lesen, ich verstehe es nicht. Weg damit. Nö, weiterlesen. Und was noch besser ist, jemanden fragen. Hey, es ist überhaupt kein Armutszeugnis, wenn man zu Leuten sagt, hey, diese Bibelstelle, ich begreife es nicht, können wir mal zusammen darüber reden? Kannst du mir weiterhelfen? So cool, wenn man eine Kleingruppe dafür hat, so gut, wenn man Freunde hat, die schon ein bisschen weiter im Glauben sind als man selber, so gut, wenn man, vielleicht auch ein paar Tools kennengelernt hat, wie man die Bibel lesen kann. Das ist genial. Ich finde das so cool. Dieser Mann war auf der Suche bis zu diesem Punkt, dass er sagt, ich verstehe es nicht, aber ich lese trotzdem weiter. Und das ist immer noch nicht alles. Irgendein Typ lauert ihm auf dieser einsamen Straße auf und quatscht ihn dumm von der Seite an und er sagt, hey, komm, du bist meine beste Chance, steig ein, lass uns drüber reden. Ne? Wenn du irgendwas weißt, ich weiß nichts, komm, wir gucken mal, wohin wir kommen. Also dieser einflussreiche, mächtige Mann war auf der Suche und er war demütig genug, sich etwas sagen zu lassen. Hey, ich möchte dir auch mal sagen, falls du noch kein Christ bist, falls du noch keine wirkliche Beziehung mit Jesus Christus hast, du brauchst ein bisschen Demut, wenn du versuchst, Jesus kennenzulernen. Erstens die Demut, dran zu bleiben, Weißt du, Gutes ist es wert, dass man danach gräbt. Jesus vergleicht mal die gute Botschaft vom Reich Gottes mit einem Schatz, der in einem Acker steckt. Und dann sagt er, ein Mann, der gräbt diesen Schatz nicht nur aus, sondern dann ist er bereit, alles zu verkaufen, damit er diesen Schatz haben kann. Und deswegen will ich dir das nochmal sagen. Hey, streck dich aus, bleib dran, beschäftige dich nicht nur einmal damit, sondern viele Male. Führ nicht nur ein Gespräch, sondern viele Male. Geh nicht nur einmal zu einem Gottesdienst und sag, ich gebe dir eine Chance. Gib Gott viele Chancen. Hey, wenn Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, wenn Jesus wirklich der einzige Weg zum Vater ist, dann ist das Ding zu wichtig, als dass man sich irgendwie nur oberflächlich damit beschäftigt. Und geh nicht davon aus, dass du zu klug bist und deswegen diese Botschaft gar nicht annehmen kannst, dass du schon zu viel weißt über Evolution und wie die Welt entstanden ist. Nein, die großen Fragen der Menschheit wurden nicht geklärt, wie aus unbelebter Materie Leben geworden ist, was wirklich vor dem Urknall war. Keiner weiß das. Es bleibt absolut in jedem auch aufgeklärten Weltbild genug, mehr als genug Raum für einen Gott. Und ich glaube sogar, dass er immer noch die beste Antwort ist. Bei der ganzen Komplexität, die unser Universum aufweist, der ganzen Feinabstimmung. Leute, Gott ist immer noch die absolut beste Option. Das möchte ich euch wirklich nochmal ganz klar sagen. Und deswegen, ich glaube einfach Demut, und du brauchst auch diese Demut, weil der Glaube so funktioniert, dass du Gott nicht finden kannst, sondern er muss sich dir zeigen. Du kannst suchen, aber er muss dich finden. Er muss sich dir offenbaren. Er muss die Decke wegnehmen. Er ist nicht irgendwo eingebaut, wie so ein Baum oder keine Ahnung, irgendein Planet ins Universum. Nein, er steht über dem. Er ist in einer anderen Dimension auch zu Hause. Er wirkt in diese Dimension, er ist auch hier zu Hause, aber du kannst ihn nicht sehen. Du kannst ihn nicht mit wissenschaftlichen Geräten untersuchen oder irgendwelche Versuche machen, um ihn kennenzulernen. Er muss sich dir zeigen. Und deswegen brauchst du diese Bescheidenheit, die dieser mächtige Mann damals hatte. Ich verstehe es nicht, aber ich will es so gern verstehen. Für mich spricht noch so vieles dagegen. Aber ich will es so gerne ernsthaft prüfen, ob es diesen Gott gibt und ob Jesus Christus für ihn gesprochen hat. Aber auch für uns Christen möchte ich was sagen. Weißt du, es gibt immer Menschen in deinem Umfeld, die auf der Suche sind. Es gibt immer Menschen in deinem Umfeld, die auf der Suche sind. Und du erkennst sie daran, dass sie Fragen stellen. Du erkennst sie daran, dass sie vielleicht deine Nähe suchen, weil sie wissen, dass du glaubst. Du erkennst sie daran, dass sie vielleicht länger bleiben, als sie eigentlich wollten und irgendwie nicht so richtig mit der Sprache rausrücken, aber du irgendwie merkst, sie sind noch auf der Suche. Du erkennst sie daran, dass sie bereit sind, etwas zu lesen oder mal ein Video anzuschauen, das sie weiterbringt im Blick auf die Frage nach Gott. Und ganz oft erkennst du sie daran, dass sie auf die falsche Art an den falschen Orten nach Leben suchen. Weil das oftmals ein Hinweis darauf ist, dass sie wissen, dass sie für mehr geschaffen sind und sie versuchen irgendwo dieses Mehr in den Griff zu bekommen. Und deswegen ist es so cool, wenn du Sensoren dafür hast, wenn du so ein Philippus bist. Wenn du diese Dinge wahrnimmst und dich von Gott dahin schicken lässt, dir von Gott Gedanken geben lässt und dann ins Gespräch mit diesen Menschen kommst. Okay, es ist also immer jemand auf der Suche, aber dieser jemand sind nicht nur einzelne Menschen. Es gibt noch eine grundlegende Wahrheit hinter diesem Bibeltext und die lautet, es ist eigentlich Gott, der immer auf der Suche ist nach den einzelnen Menschen. Und das ist der Grund, warum diese beiden Typen, der Minister aus Nubien und der Prediger aus Israel, hier zusammentreffen. Und das ist schon steil, wie Gott das koordiniert hat, oder? Zu einem bestimmten Zeitpunkt sagt er zu Philippus, okay, jetzt geh los auf diese Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Kein Standort bei Google Maps oder so, den er da geteilt hat oder so, sondern einfach geh mal auf diese Straße. Ne? Und Gott musste das so koordinieren, dass dieser Nubier mit seiner Kutsche genau zu dem Zeitpunkt, als Philippus dann neben dieser Kutsche auftaucht, dort überhaupt ist erstmal und dann genau diese Bibelstelle aus Jesaja liest, die er liest. Das ist die Koordinationsleistung Gottes. Das ist, wenn Gott für himmlische Verabredungen sorgt, was dann passiert. Und ihr Lieben, damit dürfen wir immer rechnen, auch wenn wir dabei sind, Menschen einzuladen, den Glauben kennenzulernen, wenn wir uns aufmachen, uns gebrauchen lassen, so ein Sprachrohr Gottes zu sein. Wir dürfen wissen, dass Gott daran viel mehr Interesse hat als wir und dass er himmlisch Ressourcen zusammenschiebt, dass hier Dinge ja wunderbar koordiniert sind, sodass Menschen zum Glauben kommen können. Gott ist auf der Suche. Jesus hat das mal so ausgedrückt in Johannes 6, Vers 44. Keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater im Himmel, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und den werde ich am letzten Tag vom Tod auferwecken. Also wenn du dich auf die Suche nach Gott machst, darfst du wissen, dass er schon längst auf der Suche nach dir ist. Das ist was wir hier immer wieder ganz bewusst betonen. Und was zeichnet diesen Minister aus? Ich fasse es nochmal zusammen. Er hatte Ausdauer, er ist dran geblieben. Er hatte Bescheidenheit. Er war bereit und in der Lage, von irgendeinem Typen auf irgendeiner Straße das Bedeutendste zu lernen, was es in seinem Leben zu lernen gab. Und interessant, ich meine, das war ein mächtiger, einflussreicher Mann. Vielleicht hatte der in Jerusalem mit den besten Rabbinern der damaligen Zeit Gespräche geführt. Man darf davon ausgehen, dass ihm diese Türen offen standen. Aber die konnten ihm alle nicht seine Fragen beantworten. Und hier war es irgendeine abgerissene Gestalt auf der Straße, die ihn irgendwie von der Seite anquatscht. Und er sagt, komm rein. Und das verändert sein Leben für alle Zeiten. Es ist immer jemanden auf der Suche. Und das darfst du auch als Christ nochmal neu mitnehmen. Weißt du, Gott ist auch immer noch auf der Suche nach dir. Das ist nicht nur so gewesen bis zum Moment deiner Bekehrung, sondern Gott sucht uns von ganzem Herzen Tag für Tag. Er sucht die Beziehung mit dir. Er möchte dich prägen. Er möchte dich beteiligen an dem, was er in dieser Welt tut. Er möchte dich heilen, dich gesund machen, auch in deiner Seele, all den Verletzungen, die du abbekommen hast. Er ist immer wieder auf der Suche nach dir. Er möchte dir Dinge mitteilen durch seinen Heiligen Geist. Er möchte dir sein Wort aufschließen. Er möchte dich auch in Gemeinschaft mit anderen Menschen bringen. Gott ist immer und er bleibt immer auf der Suche nach dir. Und Gott ist auch immer noch so, dass er auch für dein Leben immer wieder Dinge koordiniert, die dir zum Segen werden sollen, wo er seine Ressourcen zusammenschiebt. Er hat das von Ewigkeit her geplant, dass du dadurch gesegnet werden kannst. Vielleicht ist dieser Gottesdienst das heute für dich. Okay, wir kommen zum letzten Punkt. Es ist wichtig, die richtige Frage zu stellen. Und dann lesen wir den Abschluss von dieser Geschichte ab Vers 32. Gerade hatte er die Stelle gelesen, wo es heißt, immer diesem Logo, das müsst ihr mal ausblenden da. Er verstummt wie ein Schaf, das man zur Schlachtung führt und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird. Er hat alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt, nicht einmal ein gerechtes Urteil war er seinen Peinigern wert. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde, denn man hatte sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Und die nächste Folie. Der Äthiopier fragte Philippus, er liest der Jesaja 53, von wem spricht hier der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Da begann Philippus ihm die rettende Botschaft von Jesus ausgehend von diesem Prophetenwort zu erklären. Und das muss jetzt eine Predigt gewesen sein, die viele Stunden ging. Denn am Ende dieser Predigt wusste er nicht nur, was der Inhalt des Evangeliums ist, was Jesus alles getan hatte, dass er gestorben und auferstanden war, dass er der Sohn Gottes ist, dass er wiederkommen wird, zu richten die Lebenden, die Toten. All diese Dinge haben gehört zum Bekenntnis der ersten Kirche. Er wusste aber auch, dass es darauf ankommt, im Glauben zu reagieren auf diese Botschaft, indem man sich taufen lässt. Und dann sagt er nach diesem langen Gespräch, wo er wahrscheinlich auch viele Fragen gestellt hat, sagt er selber, als sie schließlich an einer Wasserstelle vorüberfuhren, sagte der äthiopische Hofbeamte, dort ist Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde. Und daran merkst du, dass Glauben entstanden war in seinem Herzen, dass er ganz genau weiß, jetzt kann ich nicht so weitermachen, wie ich bis jetzt gelebt habe. Jetzt muss es eine Entscheidung von mir geben. Jetzt muss ich es öffentlich machen. Jetzt muss ich es festmachen, dass ich ab sofort zu diesem Jesus gehöre und dass er mein Leben bestimmt. Und er fragt von selber, ja, kann ich mich jetzt taufen lassen? Wow! Daran erkennt man, dass Glaube echt ist. Okay, er ließ den Wagen anhalten, gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn. Also offensichtlich war Philippus der Meinung, dass er alles gehört hatte, was er hören musste. Nachdem sie aus dem Wasser gestiegen waren, wurde Philippus vom Geist des Herrn an einen anderen Ort versetzt. Krass. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber er reiste mit frohem Herzen, voller Freude, heißt es wörtlich, weiter. Philippus wurde danach in Aschdod gesehen, das haben wir schon gelesen. Von dort aus zog er nach Caesarea und verkündete auf dem Weg dorthin in allen Städten die rettende Botschaft von Jesus. Dieser Minister hatte verstanden, worauf es ankommt. Er hat den Bibeltext in Jesaja 53 gelesen und seine Frage ist nicht, ja, was ist das jetzt hier für eine Wahrheit? Was ist das für eine Botschaft? Sondern er versteht, hier wird ein Mensch beschrieben, hier wird eine Person jedenfalls beschrieben. Er sagt, um wen geht es hier? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anderem? Er hat diese Stelle gelesen, diese Prophetie in Jesaja 53, die sehr genau den Tod am Kreuz von Jesus vorgezeichnet hat, dieses Opfer, was Jesus für uns bringt. Und die schon ganz klar sagt, dass es quasi jemanden gibt, einen Knecht Gottes, der stellvertretend geopfert wird, umgebracht wird für die Schuld des ganzen Volkes. Und er fragt die eine Frage, auf die es ankommt, wer ist das? Wer ist das? Alles steht und fällt mit Jesus. Er ist der Inhalt des Evangeliums, der Inhalt des christlichen Glaubens. Deswegen ist das, diese Botschaft von Jesus ist etwas Übernatürliches, nichts Menschliches, denn Gott hat gehandelt. Gott ist Mensch geworden. Gott hat ein vollkommenes Leben geführt. Gott ist am Kreuz gestorben für Schuld, für Ungerechtigkeit. Der Zorn Gottes auch über das Böse lag auf dem Sohn Gottes. Und dann hat der Sohn Gottes, nachdem er gestorben ist, den Tod besiegt durch seine Auferstehung. Der Vater zeigt dadurch, dass er das Opfer annimmt. Und jetzt ist eine Frage da für jeden von uns. Wie reagieren wir darauf? Das ist immer wieder die entscheidende Frage. Denn tatsächlich, Gott fordert ein vollkommenes Leben von einem Menschen, damit wir Beziehungen mit ihm haben können. Gott kann nur mit Vollkommenheit Gemeinschaft haben. Und die Antwort ist aber jetzt, und das Problem ist, dass kein Mensch von uns dieses vollkommene Leben führt. Die Bibel sagt es mal ziemlich klar, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen eigentlich geben wollte. Und deswegen muss Jesus sein, das einzige vollkommene menschliche Leben, am Kreuz für uns opfern. Und jetzt stehen wir vor der Frage, wollen wir das im Glauben für uns selbst annehmen? Wollen wir sagen, ja Herr, auch ich habe begriffen, dass da Schuld in meinem Leben ist. Auch ich habe begriffen, dass ich eigentlich verdient hätte, einen geistlichen Tod, und das bedeutet in Ewigkeit von Gott getrennt zu sein. Aber ich sehe, dass du mir in Jesus Christus Gnade schenkst, dass du mich begnadigst. Und dann beginnt himmlische Mathematik in dem Moment, wo du dich auf Jesus verlässt, wo du sagst, ich vertraue ihm mein ganzes Leben an. Dann wird dir sein vollkommenes Leben zugerechnet, dann wird dir der Tod am Kreuz zugerechnet, dein altes Leben stirbt, dann wird dir aber auch seine Auferstehung zugerechnet und du darfst mit ihm auferstehen zu einem Leben in einer neuen Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes und du darfst an seiner Mission an dieser Erde beteiligt werden. Das ist ein absolut gewaltiges Ereignis. Und jetzt sind wir da angekommen, worüber wir heute auch reden, über die Taufe. Taufe bedeutet dann, öffentlich zu machen, ich habe diese Entscheidung getroffen. In meinem Herzen ist Glaube, dass Jesus derjenige ist, auf den es ankommt. Und ich möchte mich mit seinem Tod und seiner Auferstehung verbinden. Er soll meine Identität werden, er soll meine Kraft werden. Er soll der Sinn meines Lebens werden. Mein Leben soll ein Leben der Nachfolge sein. Das soll echter Glaube sein, der sich in Bewegung setzen lässt von Gott. Und das werden gleich zwei Leute hier vor unseren Augen tun. Und darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Ja, irgendwie spüre ich so einen inneren Impuls. Das passt jetzt eigentlich gar nicht zu dem Punkt, wo wir sind, aber ich sage es trotzdem mal. Das sage ich heute Morgen beim Gebet, meine ich das schon so von Gott gehört zu haben. Das sage ich sehr demütig. Ich bin mir da nicht immer so sicher, ja, und ich bin nicht Jesus, der immer ganz genau weiß, oh, Gott hat zu mir gesprochen, das ist so klar, ich kann mich gar nicht täuschen, ich kann mich sehr gut täuschen, aber ich denke mir, ich kann es auch manchmal sagen und dann könnt ihr gucken, wenn bei euch irgendwas einschlägt, dann wisst ihr, dass es von Gott war. Und irgendwie hat Gott mir diesen Gedanken gegeben, dass jemand da sein wird, der eigentlich gerade, obwohl das Menschen von außen nicht denken würden, so sagt, ich habe echte Glaubenszweifel und ich bin mir nicht sicher, ob ich dabei bleibe. Bin mir nicht sicher, ob ich an Jesus dranbleiben kann und möchte sogar. Und ich empfinde, dass ich dir sagen soll, dass das nicht ein rein rationaler Kampf ist, den du da kämpfst, wo es nur um Argumente geht. Nein, es hat bestimmt was mit Verletzungen zu tun. Es hat bestimmt was damit zu tun, dass vielleicht Christen dich enttäuscht haben oder was auch immer. Aber auch darüber hinaus, es ist ein geistlicher Kampf, der tobt. Ja? Du bist nicht objektiv, sondern es ist wirklich uns gesagt, dass der Teufel selber in einem geistlichen Raum über diese Welt sitzt und versucht, unser Denken zu beeinflussen. Und das will ich dir noch mal mitgeben, diesen Gedanken. Und ich musste daran denken, ich habe jetzt so ein paar Videos geschaut unter dieser Woche. Einer der bekanntesten Atheisten, er lebt jetzt nicht mehr, war Christopher Hitchens, ja? Ein Engländer, der dann aber nach USA ausgewandert ist und mit Dawkins und anderen zusammen, Atkins und so, wie sie alle heißen, einer der bekanntesten Atheisten der Welt war. Und hier finde ich was ganz Interessantes. Es gibt zwei Hitchens. Zwei. Es gibt Christopher Hitchens und es gibt Peter Hitchens, heißt er, glaube ich. Und Christopher Hitchens war und blieb bis zum Ende seines Lebens ein überzeugter Atheist. Und sein Bruder, Peter Hitchens, war und ist ein überzeugter, leidenschaftlicher Christ. Auch eine ziemlich originelle Persönlichkeit, wie auch Christopher Hitchens war, auch sehr streitbar und so weiter. Sagt nicht, dass seine Überzeugungen alle toll sind, aber von ganzem Herzen glaubt er an Jesus. Und da will ich dir was sagen. Die gingen in dieselben Schulen, die sind im selben Elternhaus aufgewachsen. Die sind beide auf Elite-Universitäten studiert. Der eine ist Jesus gefolgt und der andere nicht. Beide sind auch, würde ich sagen, gleich klug. Da gibt es Diskussionen von denen auf YouTube und so weiter. Ich will dir sagen, es ist ein geistlicher Kampf. Und ich will dir sagen, es lohnt sich festzuhalten. Der Peter Hitchens, der sagt ganz klar zu seinem Bruder, nein, der ist nicht Atheist, weil er auf der argumentativen Ebene davon überzeugt ist. Der will nicht, dass es einen Gott über ihm gibt. Das ist der Grund, warum er Atheist ist. Der will nicht, dass es jemanden gibt, dem er Rechenschaft schuldet. Das ist der Grund. Also, und so haben die sich ordentlich gefetzt, aber irgendwie kam mir dieser Gedanke und ich will dir das nochmal sagen und ich will für dich vielleicht kurz beten. Herr, du weißt, wer das ist oder ob diese Person überhaupt da ist oder sich vielleicht später diese Predigt anhört. Ich bete, dass du jetzt wirklich auch durch deinen Heiligen Geist in diesen geistlichen Kampf hineinkommst, Herr. Und diese Person ganz neu zu dir ziehst und sie innerlich überzeugst, Herr, von deiner Wahrheit, davon, dass du gut bist, Herr. Und vielleicht auch der Person hilfst, Herr Jesus, wo vielleicht in manchen Punkten der eigene Glaube zu einfach war, zu flach war und deswegen nicht bestehen konnte, auch tiefere Wurzeln zu schlagen, Herr Jesus, in deinem Wort, Herr, und auch mit dem eigenen Verstand. Im Namen Jesus bete ich das. Amen. Amen. Okay, die Band darf auf die Bühne kommen. Und ich möchte noch die Gelegenheit bieten, auch an diesem Gottesdienst, wenn jemand da ist, der noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hat, dass du jetzt diese Entscheidung treffen kannst. Wir haben gesagt, Jesus ist der, auf den es ankommt. Ist der Sohn Gottes, der selbst Gott ist. Der Einzige, der aus der Dimension Gottes jemals in diese Welt gekommen ist, wenn es stimmt, was die Bibel sagt. Und deswegen auch der Einzige, der uns wirklich sicher Auskunft geben kann über Gott und seine Dimension und darüber, wie Gott die Sachen sieht. Und wir haben gesagt, er ist am Kreuz für dich gestorben und die Frage ist, wie reagierst du darauf? Sagst du auch, hey, das ist für mich passiert. Dieser Jesus soll mein Leben bestimmen. Dieser Jesus soll mein Leben neu machen. Dann kannst du heute dein Herz für ihn öffnen. Und du kannst sogar eine Entscheidung treffen, wenn du schon so weit bist, zu sagen, Jesus, ich will dich in mein Leben einladen. Aber nicht so ein bisschen, damit ich eine private Überzeugung habe. Nein, sondern so in dein Leben einladen, dass er dein Leben bestimmt. In jedem Bereich deines Lebens die Entscheidungsgewalt hat. Und wenn du das tun möchtest, dann kannst du jetzt mit mir zusammen dieses Gebet beten, was wir einblenden werden. Und als Kirche, als Gemeinde, diejenigen, die schon mit Jesus gehen, unterstützen wir diejenigen jetzt darin, die eine Entscheidung heute treffen wollen. Und was ich dir sagen möchte, ich werde heute jetzt mal nicht fragen, bist du da, heb deine Hand, das mache ich sonst eigentlich immer, ich werde heute das nicht machen. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, dann komm auf mich zu, komm auf Ben zu, komm auf Juli zu und teile uns das mit, weil es so wichtig ist, dass du dann auch die nächsten Schritte gehst. Wir beten gemeinsam. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir vertrauen. Vergib mir meine Schuld. Mach mich zu deinem Kind. Erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Schenk mir ein neues Leben. Du bist mein Retter und du bist mein Herr.